Münchner Kirchenradio.
Klangräume. Kirchenmusik aus St. Michael.
Am Mikrofon ist Alois Bierl. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer September-Sendung. Die nutzen wir heute, um vorauszuschauen, nämlich auf den Münchner Orgelherbst in St. Michael. Der beginnt zwar erst am 1. Oktober, aber der Kartenvorverkauf hat schon begonnen und für Orgelfans und Kirchenmusikfreunde ist dieses Festival ein Höhepunkt im Münchner Konzertjahr. Darum ist es naheliegend, dass in den Klangräumen heute der künstlerische Leiter des Festivals und Michaelsorganist Peter Kofler zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Kofler, Sie sind ja Initiator dieses 9. Orgelherbstes mit Gästen aus ganz Europa. Inwiefern füllen Sie denn da eine Lücke im Münchner Musikleben aus? Was macht diesen Orgelherbst so besonders?
Das Besondere bei diesem Festival ist, dass Sie, und das macht da den Festivalcharakter aus, dass Sie innerhalb von 2 Wochen 7 Konzerte hören können. Und dass eben nicht nur reine Orgelkonzerte stattfinden, sondern eben 2 Kammermusikkonzerte sowie ein großes Bach-Konzert genau in der Mitte des Festivals. Dazu kam noch, dass wir meist immer international renommierte Künstler bei uns in St. Michael zu Gast haben.
Da könnten wir ja fast ein Abonnement draus machen.
Das stimmt, das haben wir in einem Jahr schon mal gemacht. Für die Orgelkonzerte hat sich nicht so ausgezahlt, aber ich denke, die Preise sind so niedrig, dass es kein Problem ist, in das eine oder andere Konzert mal hineinzugehen.
Wie teuer sind denn die Karten?
Die gehen von 5 Euro bis zu 20 Euro.
Das ist wahrhaftig nicht zu viel für Konzerte von dieser hohen Qualität, aber man kann auch ja sozusagen St. Michael aus allen möglichen Perspektiven und an allen möglichen verschiedenen musikalischen Orten kennenlernen.
Genau, das finde ich macht auch den Reiz aus dieses Festival. Die Konzerte in der Kreuzkapelle in diesem wunderbaren Rahmen, als auch dieses Bachkonzert im Hochchor der Kirche und natürlich auch die wunderbare große Kirche mit den 4 Orgelkonzerten.
Gibt es da eigentlich so etwas wie einen roten Faden oder versuchen Sie ganz bewusst ein möglichst vielfältiges, buntes Programm zu erstellen?
Also wie bereits in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr keinen richtigen Schwerpunkt oder ein Thema. Ich lasse die Künstler immer sehr frei ihr Programm auswählen, sodass möglichst ein vielfältiges und farbenreiches Programm entsteht.
Und Sie starten gleich mit einem internationalen Star an diesem Instrument, mit Ben van Oosten. Der ist sogar Ritter des Französischen Ordens für Kunst und Literatur. Und warum der 62-Jährige diese Auszeichnung erhalten hat, das kann man auch beim Blick auf sein Eröffnungsprogramm für den Münchner Orgelherbst erahnen.
Ja, Ben van Oosten hat sich mit seinen vielen Einspielungen von französischer Orgelmusik sehr, sehr verdient gemacht, wie ich finde. Und für mich gehören seine Interpretationen dieser Orgelmusik zu Musterbeispielen. Hinzu kommt noch, dass er für seine Einspielungen historische Instrumente verwendet.
Aber die Orgel in St. Michael ist kein historisches Instrument.
Das stimmt, das ist keine Cavaille-Coll-Orgel oder keine Silbermann-Orgel, aber ich finde, sie ist eine sehr charaktervolle Universalorgel, auf der man symphonische Literatur wie diese, die Ben van Oosten im Konzert spielt, sehr, sehr gut darstellen kann.
Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich ausnahmsweise einen Musikwunsch geäußert, denn auf Bernd van Oostens Programm steht auch Louis Vernes Carillon de Westminster. Sie spielen es selbst häufig in St. Michael. Was macht denn den Reiz dieses Stückes aus? Warum gefällt mir das so gut?
Also mich persönlich reizt bei diesem Stück dieser eingängige Stil zum einen, aber zum anderen auch die für Vernes sehr typischen Harmonien. Und sehr mitreißend finde ich den Aufbau des Stückes. Das Werk beginnt sehr, sehr leise und Vernes schafft es mit einer großartigen musikalischen Dramaturgie, das Stück in das triumphale Fortissimo zu steigern.
Jetzt weiß ich, warum mir so gut gefällt und Sie haben es auch mitgebracht, Herr Kofler.
Ja, wir hören eine Einspielung von Ben van Oosten an der Cavaille-Coll-Orgel von Rouen. Thank you.
Louis Vernes Carillon de Westminster, ein französischer Komponist mit einem Stück über das Glockenspiel des Big Ben in London, das am 1. Oktober in München live zu hören ist, beim Eröffnungskonzert des Orgelherbsts um 16 Uhr. Sie haben die Klangräume eingeschaltet. Einmal im Monat stellen wir Ihnen in dieser Sendung das Kirchenmusikprogramm in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone vor. Heute beschäftigen wir uns schon vorausschauend mit dem Orgelherbst. Schließlich hat der Kartenverkauf schon seit längerem begonnen. Peter Kofler leitet dieses Festival und ist bei uns zu Gast. So ein Stück wie von Vern kann man nicht in jeder Kirche und an jeder Orgel spielen, oder?
Können, glaube ich schon, wenn die Orgel, ja, sagen wir, 2 bis 3 Manuale hat und ein ausgebautes Pedal, ist das sicherlich möglich. Wie es wirkt, ist eine andere Sache. Ich glaube, man braucht möglichst ein großes symphonisches Instrument, eine große Kirche. Dieses Stück ist ja für den großen Kirchenraum komponiert. Und eine symphonische Orgel hat natürlich auch diese wichtigen, für die französische Musik sehr, sehr wichtigen Zungenstimmen.
Und was dann, heißt Zungenstimmen?
Ja, die Zungenstimmen, das sind zum Beispiel Register so wie Trompete. Man nennt sie manchmal auch eben so Schnarrregister. Und die geben dieses typische Charakteristikum für diese französische Musik.
Teilweise kommt der 9. Münchner Orgelherbst dann auch ohne Zungenstimmen und auch ganz ohne Orgel aus. Etwa am Mittwoch, dem 4. Oktober, da haben sie eine ganz besondere Gruppe eingeladen.
Ja, genau. Da ist Flautando Köln bei uns in der Kreuzkapelle zu Gast.
Was ist denn das für eine Gruppe? Eine Flötengruppe? Ja, das klingt so nach Blockflötenunterricht.
Ja, das stimmt. Immer wenn man Blockflöte hört, dann denkt man an Schulklasse und an das Kindesalter. Aber die Blockflöte führt ein reges Konzertleben, möchte ich fast sagen. Es gibt viele, viele solistische Blockflötenspielerinnen und Spieler, als auch eben Blockflötenensembles. Und davon ist Flautando Köln ein sehr, sehr bekanntes und fast schon, möchte ich sagen, einzigartiges Ensemble, was wir in diesem Jahr eben bei uns zu Gast haben.
Worin liegt denn diese Einzigartigkeit des Ensembles Flautando?
Zum einen beherrschen die 4 Damen auf einzigartige Weise ihre Instrumente. Das Repertoire ist sehr, sehr vielseitig, auch bei uns hier in St. Michael. Und daraus ergibt sich eine wunderbare Ergänzung zu den Orgelkonzerten, die wir im Rahmen des Orgelfestivals auch haben.
Gibt es ein Beispiel für dieses Repertoire, das man dann auch im Konzert am 4. Oktober in der Kreuzkapelle hört?
Ja, und dran ist die Fantasie und Fuge C-Moll von Johann Sebastian Bach zu hören, die für Orgel geschrieben ist. Und das Ensemble Flautando Köln wird dieses Stück in einer Bearbeitung für Blockflötenquartett spielen.
Dann gibt es ja doch wieder einen Bezug zum Orgelherbst. Noch ein Wort zur Kreuzkapelle. Viele Besucher in St. Michael kennen die gar nicht, weil sie ein bisschen abgelegen ist. Ist das ein besonders geeigneter Ort für ein Blockflötenensemble?
Ja, der Raum, muss ich sagen, ist sehr, sehr intim. Wir haben 60 Personen Platz. Und so ist es natürlich ein idealer Ort, auch akustisch, für Kammermusik.
Da haben Sie schon ein Thema angesprochen, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte. Wer diese Flötentöne hören will, der sollte sich bald Karten besorgen. Nur 60 Plätze, haben Sie gesagt. Gibt es noch welche überhaupt?
Es gibt noch welche, der Andrang ist groß, aber am besten, man besorgt sich bereits im Kartenvorverkauf seine Eintrittskarte.
Wo gibt es denn die Karten?
Die gibt es bei München Ticket, bei den Vorverkaufsstellen von München Ticket, natürlich an der Pforte von St. Michael. Und am Sonntag nach dem Hochamt.
Also zugreifen, sonst kommt man zu spät und da bestraft einen bekanntlich das Leben. Und dass es sich lohnt, das Flautando-Konzert am 4. Oktober um 20 Uhr zu hören, dafür haben Sie uns noch ein Beispiel mitgebracht, Herr Kofler.
Wir hören eine Bearbeitung des 4. Satzes eines Vivaldi-Konzertes in der Bearbeitung für Blockflötenquartett. Übrigens hat Johann Sebastian Bach dieses Konzert für die Orgel bearbeitet. Thank you.
Das war der vierte Satz eines Vivaldi-Konzertes, interpretiert von der Gruppe Flautando Köln. Sie ist im Rahmen des 9. Orgelherbsts in der Münchner Michaelskirche am 4. Oktober zu hören. Und dieser Orgelherbst ist heute das Hauptthema in den Klangräumen der Sendung zur Musik in St. Michael. Bei mir zu Gast ist Peter Kofler, der Leiter des Festivals. Nach den Flötentönen wird dann wieder die Orgel geschlagen. Woher kommt dieser Begriff eigentlich?
Ja, mit dem Wort schlagen ist vielmehr das Anschlagen der Tasten gemeint. So wurde etwa auch, oder sagt man so, wird die Laute geschlagen. Aber es ist überliefert, dass die Tasten in der Frühzeit des Orgelbaus bis zu 10 cm breit waren. So musste man natürlich die Tasten förmlich sehr fest drücken, fast schlagen, um sie eben zu bedienen.
Wieder klüger geworden. Am 6. Oktober haben Sie beim Orgelherbst wieder einen international renommierten Organisten zu Gast, der das Instrument dann schlägt und der schon in über 30 Ländern in aller Welt aufgetreten ist, den Schweizer Jean-Christoph Geiser.
Ja, Sie haben es bereits gesagt, Jean-Christoph Geiser führt ein sehr reges Konzertleben. Er ist Titularorganist an der Kathedrale de Lausanne, hat da eine sehr, sehr prominente Konzertreihe durchs ganze Jahr hindurch. Ist Professor für Orgel und reist in der ganzen Welt herum, um Orgelkonzerte zu geben.
Geiser führt in seinem Programm, das er in München spielt, durch 300 Jahre Orgelmusik. Wie hat sich denn die Orgelmusik in dieser Zeit verändert? Was wird man da hören bei dem Konzert?
Also beim Konzert hören Sie Werke von Bruns, Lübeck, über Wiern bis zu moderner zeitgenössischer Musik. Aber zu Ihrer Frage nochmal zurückzukommen, Orgelmusik hat sich natürlich wie alle andere Musik sehr verändert im Laufe der Jahre. Es hat sich die Harmonik weiterentwickelt, es haben sich neue musikalische Formen entwickelt, es hat sich Rhythmus weiterentwickelt, es haben sich die Instrumente verändert, es haben sich die Instrumente weiterentwickelt und unzählig vieles mehr hat sich in der Musik geändert. Und das ist, glaube ich, bis heute so geblieben. Vieles in der Musik ist natürlich ausgeschöpft, aber an neuen Ideen mangelt es Komponisten als auch Musikern und Instrumentenbauern nicht.
Beim Thema Instrument wollte ich nochmal einhaken. Jean-Christoph Geiser spielt ja Stücke aus dem 17. Jahrhundert ebenso wie aus dem 20. Jahrhundert auf demselben Instrument, auf der Orgel von St. Michael. Ist da überhaupt ein authentischer Eindruck von diesen Stücken zu bekommen?
Ja, die Frage ist, was ist authentisch, was ist nicht authentisch, was ist historisch, was ist nicht historisch, was wollte der Komponist mit seinem Werk ausdrücken und ist eine authentische Wiedergabe an einen bestimmten Klang gebunden? Ich meine nicht. Es gibt vielleicht Ausnahmefällen, wenn wir von spanischer alter Orgelmusik sprechen oder italienischer alter Orgelmusik, die ist schon sehr an Instrumente geknüpft. Aber dennoch ist zunächst immer wichtig, egal mit welchem Werk Sie sich aus welcher Epoche beschäftigen, dass man sich mit Aufführungspraxis beschäftigt, dass man die historischen Quellen kennt, dass man das Stück, egal ob ein Orgelstück oder sonstige Musik, natürlich analysiert, die Struktur analysiert, um möglichst dem nahe zu kommen, was der Komponist mit seiner Musik, mit seiner Komposition sagen wollte. Ich glaube, genau um das geht es. Und gute Musik ist zeitlos. Und um jetzt wieder auf die Orgel zurückzukommen, ich glaube, viele Komponisten haben sich vielleicht sogar ein Instrument gewünscht, das vielleicht sogar ähnlich ist wie unsere heutigen Orgel, wo man mehr Möglichkeiten hat, wo man ja noch mehr Register hat oder andere Klangfarben. Man weiß bei Bach, dass er immer auf der Suche nach Registern bestimmten Klängen war, dass er auch Register so komponiert hat, dass daraus andere Klänge entstanden sind, die man noch gar nicht gekannt hat und zunächst nur den Kopf geschüttelt hat und schlussendlich festgestellt hat, doch genauso muss es klingen. Also er war experimentierfreudig, genauso wahrscheinlich wie viele andere Komponisten auch. Von daher tue ich mich immer schwer, dass man sagt, man muss ein Stück aus dem 17. oder 18. Jahrhundert auf der Orgel spielen. Dann, glaube ich, könnten wir gar nicht spielen. Ich glaube, vielmehr ist es wichtiger, das zu tun, was ich davor versucht habe zu erklären, sich mit den historischen Quellen, mit der Aufführungspraxis auseinanderzusetzen, um eben dem möglichst nahe zu kommen, was der Komponist ausdrücken wollte.
Um zu hören, wie Jean-Christophe Kaiser ein Werk angeht, haben Sie uns ein Stück von ihm mitgebracht.
Ich habe mitgebracht die Berceuse von Louis Vierne, gespielt von Christoph Kaiser an seiner Orgel, der Fiskorgel in der Kathedrale de Lausanne.
Das war das Perceux, ein Wiegenlied von Louis Vierne, eingespielt von Jean-Christophe Kaiser. Der international renommierte Schweizer Organist ist am 6. Oktober um 20 Uhr in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone zu hören, als Solist beim Orgelherbst, auf den wir in dieser Klangräume-Sendung einen vorausschauenden Blick oder ein voraushörendes Ohr werfen. Und wer könnte darüber besser erzählen als der künstlerische Leiter Michaels Organist Peter Kofler, der heute bei uns zu Gast ist. Zum Orgelherbst gehört es traditionell dazu, dass Sie auch Werke aufführen, in denen nicht die Orgel im Mittelpunkt steht. In diesem Jahr ist das die Hamm-Moll-Messe von Bach. Und Sie haben sich wahrscheinlich was gedacht, als Sie die ausgesucht haben.
Ja, das stimmt. Die Hamm-Moll-Messe ist, ich möchte fast sagen, der Höhepunkt unserer Bach 2017-Reihe in St. Michael, wo wir ja in jedem Monat eine Bach-Kantate aufgeführt haben. Und ja, die Hamm-Moll-Messe ist natürlich auch der Gipfel. Vielleicht auch der Gipfel der Bachschen Kunst, möchte ich fast sagen.
Warum ist das so?
das jetzt am Radio zu beschreiben, ist unglaublich schwer. Wir werden danach Musik auch anhören, aber diese Musik ist so vollendet, ja, dass man eigentlich schon fast erstarrt vor diesem Werk.
Was ich mir immer wieder klar machen muss, das ist ja der lateinische, eigentlich katholische Messtext, den der protestantische Komponist Bach da in Musik gebracht hat. Welchen Grund hatte er denn da dafür?
Ja, Bachs lateinische Messkompositionen, die nennt man auch Kyrie, Gloria-Messen oder lutherische Messen. Und sie sind wirklich für den lutherischen Gottesdienst konzipiert und in lateinischer Sprache aufgeführt worden.
Das heißt also, Kyrie und Gloria sind auch in den Luthermessen immer auf Latein gebetet worden oder
gesungen
worden?
Genau, es gibt ja eben noch 4 lutherische Messen, die man so selten hört, aber unglaublich tolle Stücke. Und die hat er auch für solche Anlässe konzipiert. Also wahrscheinlich waren es richtig große Hochämter, also große Feiern, möchte man so sagen, Gottesdienst feiern.
Also da kommt man auch von dem Vorurteil weg, dass Luther mit lateinischen Messtexten nichts zu tun haben wollte. Aber in der H-Moll-Messe sind ja auch andere Teile noch außer dem Kyrie und dem Gloria enthalten. Und das sind auch lateinische Messtexte.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wollte Bach seine eigene Missa schreiben letztendlich. Man muss eben dazu auch sagen, es ist wichtig zu wissen, dass diese H-Moll-Messe in verschiedenen Schaffensperioden komponiert worden ist. Also dieser Kyrie Gloria Teil, über den wir schon gesprochen haben, 1733. Den ersten Teil des Sanctus, den hat Bach für das Jahr 1724, für das Weihnachtsfest komponiert. Und alle restlichen Teile, also Credo, Sanctus zweiter Teil inklusive Benedictus und Agnus Dei hat er 1748 vollendet und dann eben zusammengefügt. Zudem hat er bereits musikalische Vorlagen genommen, also sprich zum Beispiel das Crucifixus entnahm er aus der Kantate Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, hat da den Text geändert, hat Veränderungen vorgenommen. Andere Teile hat er aus weltlichen Kantaten genommen. Das sogenannte Parodieverfahren war damals mehr als üblich. Und so hat er, ja, möchte ich fast sagen, seine Missa komponiert, immer zur Ehre Gottes, in Soli Deo Gloria.
Und weil er mal mit lateinischen Vertonungen angefangen hatte, musste er auch den Rest der Vertonung mit den lateinischen Texten machen, oder?
Genau. Und so ist das vielleicht größte Werk der Musikgeschichte entstanden, die H-Moll-Messe.
Sie wirken bei der Aufführung als Organist mit. Welche Rolle spielt denn das Instrument in der H-Moll-Messe?
Die Orgel oder das Tasteninstrument kann auch ein Cembalo sein. In unserem Fall ist es die Orgel, spielt den sogenannten Generalbass. Dieser Generalbass wird auch fortlaufender Bass genannt. Also ein Bass, der durch das ganze Stück sich hindurchzieht. Und dieser Generalbass bildet das harmonische Gerüst, gerade in der Barockmusik. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, mit der linken Hand spielt der Organist die Bassmelodie, die Bassstimme, und in der rechten Hand spielt er Akkorde, welche man beziffert in der Partitur findet. Beziffert heißt, dass ober der Bassstimme Ziffern stehen, die einem Organisten oder einem Cembalist sagen, welche Harmonien man drücken soll und muss. Und das Interessante ist, dass man dadurch nicht sehr eingeschränkt ist, sondern man kann sehr viel improvisieren. Je größer das Ensemble ist, natürlich umso weniger, aber wenn man jetzt Rezitative begleitet, was es in der H-Moll-Messe jetzt nicht gibt, aber in den vielen Passionen und Kantaten und auch in den vielen Arien, kann man natürlich sehr, sehr viel improvisieren. Und diese Tradition des Generalbasses, die reicht sogar bis Bruckner und Brahms, die auch in ihren Werken manchmal noch Generalbassbezeichnungen verwendet haben. Allerdings muss man sagen, dass mit Bach ja dieser Hochbarock endet und es beginnt dann eine völlig neue Zeit. Es beginnt der galante Stil und da ist der Generalbass nicht mehr so wichtig, wie er vorher war.
Kann man sagen, dass der Generalbass so deutlich das Stück auch trägt, dass das die dicke Säule ist oder die dicken Säulen
genau,
sind?
Die Generalbassgruppe, zu der dann ja auch das Cello, Fagott gehört, also alle, die diese Bassstimme spielen, die trägt die ganze Musik eigentlich.
Und Sie haben uns einen Ausschnitt aus der H-Moll-Messe mitgebracht, in dem man das vielleicht auch hören kann.
Ja, wir hören nun das Sanctus in einer Einspielung mit dem Balthasar Neumann Chor und dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Thank you.
Johann Sebastian Bach und seine einzigartige H-Moll-Messe in den Klangräumen unserer Sendung zur Musik in St. Michael im Herzen Münchens. Die handgeschriebene Partitur von Bach ist für die Musikgeschichte so bedeutend, dass sie zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählt. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem ersten Teil des Sanctus. Live und in voller Länge ist das Werk im Rahmen des Orgelherbstes in St. Michael zu hören am 8. Oktober um 16 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat schon begonnen. Herr Kofler, Sie sind der Festivalleiter und man sollte sich auch bei diesem Konzert schon einmal um Karten kümmern.
So ist es. Das Konzert findet im Hochchor der Kirche statt, wo 250 Leute Platz finden können. Und dass der Andrang für ein Konzert, in dem Bachs H-Moll-Messe erklingt, groß ist, kann man sich gut vorstellen.
Herr Kofler, Sie stemmen als Organisator des Orgelherbstes 7 Konzerte in 2 Wochen und Sie musizieren auch noch kräftig mit. Unter anderem begleiten Sie eben die H-Moll-Messe. Sie treten aber auch als Solist auf, am 13. Oktober auf dem großen Instrument in St. Michael und 2 Tage vorher, da geht es ein paar Nummern kleiner, im ganz intimen Rahmen der Kreuzkapelle, da spielen Sie auf einer Thronorgel zusammen mit einer Viola da Gamba. Und jetzt kommt zuerst der Erklärteil. Was ist eine Thronorgel? Was ist eine Viola da Gamba?
Eine Thronorgel ist nichts anderes als wie eine kleine Orgel mit wenigen Registern, aber mit ganz normalen Orgelpfeifen. Das Gehäuse, in dem sich diese Orgelpfeifen befinden, schaut wie eine Truhe aus. Deshalb vielleicht der Name Thronorgel. Man sagt auch manchmal zu dem Instrument Orgelpositiv. Orgelpositive in dieser Art gab es vereinzelt auch schon im 18. Jahrhundert, aber die sind jetzt auch gerade in unserer Zeit modern geworden, weil man sie leicht transportieren kann, weil man sie gleich dann im Barockorchester verwenden kann und so weiter. Man hat viele Möglichkeiten damit.
Und die Viola da Gamba.
Ja, die Viola da Gamba, die gehört zu der Gruppe der historischen Streichinstrumente. Von diesen Gamben gibt es Instrumente in verschiedenen Stimmlagen. Und wie der Name da Gamba schon sagt, werden diese Instrumente bis auf die kleinen Typen zwischen den Beinen gehalten. Das Instrument entstand vermutlich im 15. Jahrhundert.
Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie ein Cello, aber das kann man nicht auf den Boden stellen.
Genau, das hat keinen Stachel, hat mehr Saiten, andere Mensuren und so weiter, ist schon sehr spezifisch, aber ein wunderbares Instrument, das auch Bach zum Beispiel, wenn Sie an die Matthäus-Passion oder Johannes-Passion denken, solistisch verwendet.
Besondere Instrumente und auch ein besonderes Konzert am Mittwoch, dem 11. Oktober um 20 Uhr in der Kreuzkapelle von St. Michael mit Thronorgel und Viola da Gamba. Was erwartet den Besucher denn da?
Mit Hille Berl spiele ich 2 Bach-Sonaten. Eine davon ist original für die Orgel geschrieben. Zudem wird Hille Berl 2 Solostücke spielen, eines von Abel. Er war unter anderem auch in Dresden als Musiker tätig. Und das andere, ein zeitgenössisches Stück von der Komponistin Martha Bishop. Und am Schluss des Konzertes spielen wir ein Stück des bekannten Gambisten Marin Marais.
Inwiefern ist es denn eine Umstellung für Sie als Organist von der großen Orgel auf ein so relativ kleines Instrument wie die Thronorgel? Fühlen Sie sich da ein bisschen verloren und ist Ihnen das zu klein?
Ganz im Gegenteil. Also es ist eigentlich keine große Umstellung. Das Instrument ist vielleicht ein wenig filigraner, also heikler auch. Die Tasten klingen sofort. Man hat kein Pedal, aber es sind vielleicht dann andere Schwierigkeiten, die man zu bewältigen hat. Aber es ist eigentlich keine große Umstellung, muss ich sagen, zur großen Orgel.
Noch ein paar Worte zu Hille Berl. Die ist ja so etwas wie ein Star auf ihrem Instrument. Sie ist auch enorm stark auf YouTube damit vertreten. Es ist auch ein bemerkenswerter Dokumentarfilm über sie gedreht worden. Was kann man denn noch über die Hille Berl sagen?
Ja, zunächst mal wuchs Hille Berl in einer sehr, sehr musikalischen Familie auf und lebt jetzt auch in einer sehr musikalischen Familie mit ihrem Mann Lee Santana und ihrer Tochter. Die beide Musiker sind, spielt sie des Öfteren zusammen. Sie spielt als Continuospielerin, haben wir wieder den Begriff Generalbassspielerin, Continuospielerin. Auf der ganzen Welt, auch natürlich als Solistin mit den großen führenden Barockorchestern. Sie unterrichtet seit, ich glaube 2002, das Instrument Gambe an der Hochschule für Musik in Bremen. Ja, und sie ist wirklich weltweit eine gefragte Musikerin.
Wie schafft man es denn, so jemanden auch so offenbar ganz unkompliziert zu engagieren, wie das Ihnen gelungen ist?
Dadurch, dass ich selbst viel in der alten Musikszene spiele, gibt es natürlich auch Kontakte und man kennt sich auch. Und so hat sich dieser Kontakt auch für hier in St. Michael ergeben.
Und Sie haben uns auch ein Stück von Hille Perl mitgebracht, damit man sich schon einmal ein bisschen darauf einstimmen kann, was einen da am 11. Oktober erwartet.
Ja, es ist der vierte Satz aus der Gampensonate, hier aufgeführt von Hille Perl an der Gambe und Michael Behringer am Cembalo.
So klingt sie also, die Viola da Gamba, wenn sie von einer Meisterin wie Hille Perl gespielt wird. Die Künstlerin tritt am Mittwoch, dem 11. Oktober in St. Michael in München auf, um 20 Uhr. Sie hören die Klangräume, die Sendung zur Musik in dieser einzigartigen Jesuitenkirche. Wir schauen heute voraus auf den Orgelherbst in St. Michael, denn auch der Kartenverkauf läuft bereits. Herr Kofler, als künstlerischer Leiter haben Sie zum Schluss des diesjährigen Orgelherbstes einen Künstler engagiert, mit dem es wahrscheinlich nicht einfach ist, einen Termin zu finden. Vincent Dubois ist Organist an Notre Dame in Paris, lehrt in Straßburg und in den USA, ist ständig unterwegs, offenbar ein begehrter Musiker.
Ja, so ist es. Er ist Jahrgang 1980 und hat zwei begehrte große Orgelwettbewerbe gewonnen. Und seitdem spielt er zahlreiche Konzerte weltweit. Er unterrichtet, er ist Direktor am Konservatorium in Straßburg und seit 2016, also ganz frisch, neben Olivier Latry und Philippe Lefebvre, einer der drei Titularorganisten in Notre Dame in Paris.
Was zeichnet denn sein Orgelspiel in besonderer Weise aus? Was erwartet da den Zuhörer beim Schlusskonzert des Orgelherbstes am 15. Oktober um 16 Uhr?
Ich finde, dass sein Spiel von einer unglaublichen Souveränität und von großer Musikalität ist. Vincent Dubois spielt bei seinem Konzert in St. Michael Musik von Bach, Durufle und die zweite Sinfonie von Louis Vierne, der übrigens Organist in Notre Dame war und dessen 80. Todestag wir in diesem Jahr begangen haben.
Das wollen wir zum Schluss auch noch hören, wie dieser Organist spielt. Sie haben uns noch ein Stück mitgebracht.
Wir hören die Sinfonie aus der Bach-Kantate »Wir danken dir, Gott, wir danken dir« in der Orgelbearbeitung von Marcel Dupré, gespielt von Vincent Thibaud.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Klangräume, in denen wir heute auf den Orgelherbst in St. Michael vorausgeschaut haben, weil der Kartenverkauf eben bereits begonnen hat und einige Konzerte ganz schnell ausverkauft sein werden. Ich danke ganz herzlich Peter Kofler, dem künstlerischen Leiter des Festivals und Organisten in St. Michael, der auch die Musikbeispiele besorgt hat. Diese Sendung können Sie unter münchner-kirchenradio.de nachhören und dort finden Sie auch einen Link zu allen Terminen in St. Michael. Schön, dass Sie heute wieder die Klangräume eingeschaltet haben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung am 27. September wieder mit dabei sind. Bis dahin verabschiedet sich Alois Bierl.
Münchner Kirchenradio.
Klangräume. Kirchenmusik aus St. Michael.